Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald, dem Podcast für alle, denen die Natur am Herzen liegt. Heute beschäftigen wir uns mal mit einer wissenschaftlichen Studie, die merkwürdige Ableitung hervorruft, nämlich seitens des Institutsleiters und so für mich so ein kleiner Abgesang auf die Buche ist, was, wenn wir genauer hingucken, gar nicht nötig ist. Also es wird spannend. Wir verknüpfen Forschung und Wald. Schaut doch mal rein, es lohnt sich. Viel Spaß beim Zuhören und Zuschauen. Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald, dem Podcast für alle, denen die Natur am Herzen liegt. Heute schauen wir uns mal gemeinsam eine wissenschaftliche Studie zu Buchenwäldern an und dann überlegen wir mal gemeinsam, ob die Ableitungen daraus überhaupt zulässig sind. Ihr könnt euch schon denken, dass davon mir Widerspruch kommt. Ja, ihr Lieben, also der Reihe nach. Es geht um diese wunderschönen Buchen hier, also nicht genau um die, sondern um Buchenwälder. Und zwar ist das eine Studie, ups, bleib ich hier schon an einem Ast hängen. Der Wald sagt, hey, nicht so hastig. Es geht um eine Studie des Thünen-Instituts für Waldökologie. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, in Eberswalde. Und der Leiter dieses Instituts hat sich auf LinkedIn zu dieser Studie geäußert. Und zwar in einer Art und Weise, wo ich direkt gesagt habe, Leute, dazu mache ich mal eine Podcast-Folge. Weil es ganz spannend ist, was aus solchen Daten abgeleitet wird. Wir kommen mal zum Klimawandel und der Buche. Unsere heimischen Buchen sind ja ganz besondere Knilche, die haben verschiedene Sachen, wie sie abwägen, ob sie austreiben sollen oder nicht. Zum einen ist es die Temperatur. Es muss eine bestimmte Anzahl an warmen Tagen sein. Also die Bäume sind sehr vorsichtig und gucken, ist das überhaupt schon warm genug? Ist das wirklich nicht nur ein einzelner Tag, sondern wird es wärmer? Ja. Und es muss auch die Tageslänge stimmen. 13 Stunden, nach aktuellem Forschungsstand, muss die Tageslänge sein, das Buchen austreiben. Also es gibt quasi eine natürliche Grenze des Frühjahr-Austreibens. Also wenn es immer noch wärmer, wärmer, wärmer wird, dann müssten, aber das muss die Zukunft bringen, irgendwann die Buchen sagen, hier ist Stopp, jetzt ist es, ich treibe nicht aus, wenn es erst 12 Tage hell ist im Frühjahr. So, aber noch haben wir Platz nach vorne sozusagen bis in den frühen April rein oder sogar in den März. Und da haben wir ja die Tag- und Nachtgleiche, also am 20. und 21. März. Soweit könnte die Buche also im Austrieb nach vorne gehen. Und das Thünen-Institut hat festgestellt, durch die Klimaerwärmung, durch den Klimawandel treibt Buche immer früher aus. Jo, das kann man so festhalten, das sieht man ja auch. Aber das wird halt auch statistisch festgehalten. Das ist ja grundsätzlich erstmal schön. So, das ist das, was wir untersucht haben. Punkt. Und dann kommt ein Zusatz, dass damit die Gefahr von Spätfrösten für die Buche steigt. So grob. Also ich kriege es wörtlich nicht mehr ganz zusammen. Vielleicht hat es auch der Institutsleiter dann auf Instagram gesagt. Der hat da zwar einen Privataccount, aber er ist halt, das steht ja auch da drin, Leiter dieses Instituts. So, also die Gefahr von Spätfrostschäden steigt. Spätfrost heißt, ihr kennt das, die Eisheiligen, müsst ihr übrigens mal Kachelmann fragen, der sagt, die gibt's nicht, das ist Quatsch. Ne? Aber es kann halt hinten raus im Frühjahr immer mal nochmal kalt werden. Das ist in der Natur völlig normal. Übrigens auch in Zeiten des Klimawandels kann es im Mai noch Fröste geben. Ne? Bis Anfang Juni hatten wir hier alles schon gehabt. Wir haben Anfang Mai noch Schneefälle gehabt hier in der Eifel vor ein paar Jahren, also schon mitten im Klimawandel. Wir haben Anfang Juni manchmal noch Bodenfrost. Kann alles passieren. So, und die Blätter unserer Baumarten, unserer Laubbaumarten, sind ja durch die Bank, mit Ausnahme der Stechpalme, da muss ich meine eigene Folge zu machen. Na, die ist ja immer grün, die hält das aus. Aber unsere heimischen Laubbäume, auch die Rotbuche, die halten das nicht aus. Da erfrieren die Blättchen. Die sind nicht auf Frost getrimmt. Die sagen, in der frostfreien Zeit haben wir keine Blätter am Baum, man soll keinen Frostschutz einlagern. Okay, jetzt kommt also so ein Spätfrost, schauen wir uns das jetzt mal an, und knallt da rein. So minus 3, 4, 5 Grad. Und dann erfrieren diese Blättchen. Und die sind ja noch gar nicht richtig verholzt, frisch, grün, ausgetrieben, ganz, ganz zart. Und buff, vertrocknen die. Das ist für den Baum eine Katastrophe, weil er will ja eigentlich gerade frühstücken. Jetzt nach dem langen Winterschlaf endlich mal wieder Energie tanken. Und ja, bumm, kriegt er eins auf die Finger gehauen, das Laub wird braun. Das sieht man dann von Weitem auch, also gerade bei Buchen, bei Eichen, das betrifft ja ganz viele Baumarten, sieht man von Weitem, die Bäume sehen also braun aus. Ja, dann sind die, das sieht aus wie vertrocknet, das ist aber wie so Gefrierbrand sozusagen, sind dann erfroren. Und was machen die Bäume dann? Sie treiben nochmal aus. Das ist der sogenannte Johannistrieb. Also sie sind darauf getrimmt, dass sowas passiert. Das ist ja in den Millionen Jahren nicht zum ersten Mal vorgekommen. Und Bäume, die das nicht können, die würden dann ja sterben, verhungern. Also treiben diese Baumarten Ende Juni nochmal aus. Also das machen nicht alle, ne, wenn denen nichts passiert. Also gerade die Kleinen hier, die hier drunter stehen, unter den Großen, die machen das nicht. In aller Regel treiben die nicht nochmal aus. Aber die großen Bäume und vor allem, wenn sie Spätfrost abbekommen haben. Das seht ihr übrigens auch, wenn ihr Hecke schneidet. Also viele Leute schneiden ja schon im Mai, Juni das erste Mal die Hecke, weil die neuen Triebe, das sieht ja nicht so doll aus. Ne? Das muss ja alles schön in Kastenform sein. Okay. Davon übrigens in vielen Städten. Ne? Man darf die Hecke nur nicht zurücksetzen. Aber die Jahrestriebe abschneiden, das ist in sehr vielen Gegenden erlaubt. Und dann setzt man den Baum auf Diät und er sagt, ah, Frühling, Hunger, Heckenschere, Mist. Und dann treiben die nochmal aus. Ne? Das sieht man dann sehr schön aus diesen Hecken. Ein zweites Mal. Also, dafür ist es ja nicht vorgesehen. Der Johannistrieb, der ist ja für Spätfrost vorgesehen. Blätter erfroren, nicht so dramatisch, auch nicht so schön, aber Baum treibt dann nochmal aus und hat dann immer noch genug zu mampfen, weil er frische grüne Blätter hat. Und Ende Juni ist er nun wirklich kein Frost mehr hier bei uns in der Gegend. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Spätfröste haben die im Programm. Das schädigt die Bäume grundsätzlich erstmal nicht. Ja, das schwächt sie ein klein bisschen, ne? Die müssen halt nochmal Anlauf nehmen, ne? Aber grundsätzlich haben die das im Programm. Also, die Aussage, die Spätfrostschäden steigen, weil Bäume früher austreiben, kann man so nicht eins zu eins teilen. Übrigens müsste man dazu ja auch untersuchen, was machen denn die Spätfröste? Also wenn man so eine Aussage trifft, muss man sagen, okay, wir verlinken zu einer Studie, die sagt, oder wir stellen sogar selber fest, Spätfröste bleiben auf ihrem Punkt. Vielleicht verlagern sie sich hier mit nach vorne. Ne? Dann bleibt ja alles beim Alten. Mensch, hier krabbelt es und piekt es überall. Ja gut, es ist halt Frühling. Also man müsste sowas dann belegen. Also die Ableitung, Bäume leiden dann stärker unter Spätfrösten, kann man so einfach gar nicht treffen. Aber da ist noch eine ganz andere Ableitung dieses Institutleiters. Und zwar, dass Bäume dann zeitweise mehr von dem raren Wasser verbrauchen. Und dann kommt wieder diese mehr vom Wasserverbrauch rein. Man sagen muss, Leute, Bäume verbrauchen kein Wasser. Wälder machen Wasser, Wälder machen Regen. Also Wasser können sie natürlich nicht machen, aber sie können es regnen lassen. Das wusste schon Alexander von Humboldt. Das ist ja nun sportliche 220 Jahre her, seit er das postuliert hat und auch untersucht hat. Und auch moderne Forschung kann das ganz klar belegen. Anastasia Makarieva, das ist ja eine sehr bekannte Forscherin in Bezug auf die fliegenden Flüsse, kennt ihr alles als alte Peter und der Wald-Hörerinnen und Hörer. Also Wälder kreieren Regen. Zusammen mit den Bakterien, die sie aufsteigen lassen, in die Wolken und so weiter. Also das sind große Regenmaschinen. Ne? Und ein einzelner Baum, da könnte man natürlich von Wasserverbrauch sprechen, aber das Wasser ist ja nicht weg. Es ist ja nur über dem Wald und kommt dann wieder runter. Ja, das driftet ab in einen anderen Wald und fällt dann da runter. Und hier fällt das Wasser, das ein anderer Wald kreiert hat, runter. In Summe sind diese Waldökosysteme große Regenmacher. Und wenn wir sagen, der Baum verbraucht mehr Wasser, weil er früher austreibt, dann muss man sagen, Leute, also auch selbst das entbehrt jeder Grundlage. Ihr merkt schon, das macht mich fuchsig. Warum? Weil es gibt Studien, da schaut man sich mal an, was gibt es denn da für eine Studienlage dazu? Die Studienlage ist ganz uneinheitlich und die Leute, die sowas untersuchen, sind ganz, ganz vorsichtig. Wir wissen nämlich mittlerweile, das sind zum Beispiel Untersuchungen aus dem Hainich, dass unsere Wälder, unser Buchen auch dann damit im Sommer pausieren, wenn es heiß und trocken ist. Weil zur Photosynthese brauche ich ja Wasser. Dann mache ich halt Pause. Und wenn ich früher anfange, dazu gibt es nämlich sehr wohl Studien, dann hören Bäume auch früher auf. Dann sind sie ja vorher satt. Die können ja nicht unendlich Zucker produzieren. Wo sollen sie denn hin damit? Ja, da sind ihre Speicherorgane voll, sie haben alles hinter sich gebracht. Fertig, die hören dann auf. Das ist übrigens ein bekanntes Phänomen. Das seht ihr ganz besonders bei Kirschen oder Vogelbeeren in der freien Feldflur. Die werfen teilweise im August schon ihre Blätter ab, weil sie satt sind. Mehr geht nicht rein. Voll pappsatt, Oberkante, Unterlippe, Feierabend. Dann geben wir den Teller, schrägstrich die Blätter wieder ab und hören halt auf für die Saison. Buchen machen das auch. Die hören dann früher auf. Dazu gibt es schon Untersuchungen, dass sie auch nicht mehr Kohlenstoff einlagern. Also wir sind ja hier, ne? Also wir, ich meine unsere Gesellschaft allgemein auf Kohlenstoff fixiert. Bäume sind Kohlenstoffspeicher, ja, ganz nebenbei auch, so wie wir Menschen auch, aber gut. Und man untersucht eben die Kohlenstoffspeicherung und sieht, diese Buchen, die früher austreiben, speichern eben nicht mehr Kohlenstoff. Also im Frühjahr schon, aber hinten raus eben nicht mehr und in Summe teilweise sogar weniger. Und weniger Kohlenstoff heißt in der Regel auch weniger Wasserverbrauch. Also die fangen einfach früher an in der feuchten Zeit und hören hinten raus, wenn es trocken ist, eben auf. Oder machen sogar Pause und legen im Herbst nochmal eine Schippe drauf. Also die Vegetationszeit, in der die Vegetation arbeitet, die wird dadurch für den Einzelbaum gar nicht länger. Er macht es vorne ein bisschen länger, zwischendurch Pause, manchmal auch hinten raus noch ein bisschen länger, in Summe nicht länger als sonst. Ne? So plus minus. So ganz genau weiß man selbst das noch nicht. Aber die Aussage, wenn Bäume früher austreiben, verbrauchen sie auch zeitweise mehr wertvolles Waldwasser. Die kann man so gar nicht halten. Dafür würde ich mal gerne Beweise sehen. Und zwar gesamtökologisch auf ein großes Waldökosystem bezogen, nicht auf einen einzelnen Baum. Man sagt, Leute, ihr müsst das Ökosystem sehen. Verbraucht dieses Ökosystem Wasser? Nein, dieses Ökosystem tankt Wasser, indem es Wasser in die Landschaft bringt. Also diese Ableitung, das sind alles Ableitungen aus der einzigen Feststellung, Buchen treiben früher aus, sehr trivial im Übrigen, weil es sieht jeder Mensch. Aber gut, kann man ja forschungstechnisch euch untersuchen, finde ich ja grundsätzlich okay. Aber dann die Aussage zu treffen, Wasserverbrauch kann steigen, Spätfrostgefahr steigt, das ist eine These bestenfalls, das ist eine Meinung, das ist durch Fakten so eindeutig nicht zu belegen. Und das finde ich halt gefährlich, weil ich habe den Eindruck, und der verstärkt sich, dass wir aus dieser Richtung forstliche Forschung immer wieder den Hinweis bekommen, Buche ist auch nicht so toll, ne? Sollen wir es nicht vielleicht doch lieber mit Douglasie und irgendwas probieren? Das wird so nicht gesagt, aber unterschwellig wird da etwas problematisiert, was gar kein Problem ist. Es ist kein Problem. Wälder reagieren, Wälder passen sich an, das ist doch eigentlich cool, dass Buche das kann. Also so viele andere Baumarten auch. Sie reagieren, verlagern ihre Vegetationszeit. Man muss mal so überlegen. Ich weiß ja gar nicht, was ursächlich ist für das frühere Austreiben. Klar, es wird früher warm im Frühjahr, aber die Bäume sind ja nicht blöde, es sind ja keine Bioroboter, es ist ein ganzes System, was reagiert. Und wenn diese Bäume gelernt haben, und wir wissen ja, dass Bäume lernen können, nur mal an, es ist eine reine Annahme, aber das kann genauso richtig sein, wie das, was das Thünen-Institut da veröffentlicht. Bäume lernen, ganze Waldbestände lernen, das weiß man, das ist übrigens gesichert. Dass Bäume ihr Wassermanagement ändern. Man weiß, dass
Werbung. Diese Folge wird unterstützt von Simon Mobile und einem Waschbär, nämlich dem Waschbär Simon. Waschbären mag ich total gerne. Die sind ja ab und zu auch mal auf der Wildkamera hier am Forsthaus und heute vielleicht auch bei euch, denn Simon Mobile ist euer flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Und pünktlich zu Simons 5. Geburtstag schenkt er euch jetzt dauerhaft noch mehr Datenvolumen. Ihr könnt euch zum Beispiel unglaubliche 70 GB ab nur 9,99 Euro im Monat sichern. Oder wenn es noch mehr sein soll, unfassbare 250 GB ab nur 21,99 Euro im Monat. Nur auf simonmobile.de. Und im Zeitraum 7. Juli bis 26. Juli bekommen Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER5 auf simon.link/peter oder in der App bis zum 26. Juli 12 Monate lang monatlich 5 GB geschenkt. Und ihr seid ganz flexibel, könnt monatlich kündigen. Ihr habt das Ganze in Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine All-Net-Flat. Also könnt ihr nachschauen. Alle Infos gibt's auf simon.link/peter oder in den Shownotes.
Ja, die eine Dürre mitgemacht haben, insgesamt in ihrem Wasserverbrauch zurückfahren. Vorsichtiger werden, man drückt das dann auch in Holzzuwachs aus und der sinkt. Also Wälder nach einer starken Dürre, ne, die Bäume, die werden Zeit ihres Lebens weniger Holz einlagern, weil, ich muss gerade die Hand wechseln hier, weil sie vorsichtig werden. Es können auch die Bakterien sein, die das machen, die an den Wurzeln sitzen und sagen, mein großer Bruder, mach mal lieber langsam, damit du auch hinten raus noch genug Zucker für mich hast. Fahr mal einen Gang zurück. Kann auch damit zusammenhängen, dass Bäume dann andere Strategien fahren. Das weiß man übrigens. Dazu gibt es Forschung, dass Bakterien bestimmte Gene bei Bäumen triggern und die Bäume dann trockenheitsresistent werden. Und es ist dann durchaus denkbar, dass dieses Baum-Bakteriengespann sich sagt, im Sommer wird es erfahrungsgemäß trocken, da kriege ich nicht genug Zucker. Wenn es im Frühjahr jetzt schon wärmer wird, warum verlegen wir dann nicht unsere Hauptproduktionszeit ein bisschen weiter nach vorne? Selbst wenn wir das Risiko haben, dann einen Spätfrost zu erwischen, wir können ja im Juni nochmal austreiben. Ne? Aber so diese ganz trockenen Phasen, Juli, August, denen weichen wir aus. Es kann ja auch eine Ausweichstrategie sein. So klingt das ja nach Automatismus. Es wird immer wärmer und deswegen treiben die Bäume früher aus. Vielleicht treiben sie früher aus, weil die Sommer immer trockener und heißer werden. Auch das ist ja denkbar. Also da eine Kausalität herzuleiten, dazu muss ich sagen, ist mir die Beweislast ein wenig dünn. Aber das sind halt alles Ableitungen. Ich sehe es anders. Ich denke, dass meine These, meine Meinung eher zutrifft, weil es eben Forschung zu den Themen gibt, wie Baum, Bakterien, Pilzgespanne, auch die Pilze mengen eine Menge mit da, ne? Dass die reagieren und das System fit machen für neue Bedingungen. Und das ist doch eigentlich eine positive Nachricht. Also nichts von wegen, da steigt der Wasserverbrauch und die Gefahr steigt von Spätfrösten, es wird direkt problematisiert. Nee, es ist cool, dieses System reagiert, es passt sich an, hurra. Ne? Und wir müssen im Frühjahr nicht sorgenvoll auf die Bäume gucken, die früher austreiben. Wir sollten sorgenvoll auf die globale Temperaturkurve schauen, das sollten wir schon. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen, dass wir das mit dem Klima so weit treiben, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Aber dass das System darauf reagiert, das ist ja eine Strategie. Bäume sind nicht blöde. Also Bäume können auch sehr vorsichtig sein. Das sehen wir übrigens bei auch verschiedenen Baumarten. Zum Beispiel die Eiche treibt viel später aus. Nussbäume, viel, viel frostempfindlicher, treiben noch später aus. Also bei uns, die Nussbäume, die fangen, ja, so ganz allmählich sind sie da. Aber als allerletzte hinten raus, also die Eichen, ich muss gerade gucken, wo haben wir denn hier Eichen? Wo sind hier Eichen? Also hier sind Eichen. Sag mal, gibt's denn das? Stehe ich hier gerade an der Stelle, wo gar keine Eichen sind. Sehe ich jetzt keine? Weil die müssten doch eigentlich, Mensch, wir sind doch im Wald, ich gehe mal gerade ein bisschen durch. Wir gucken uns jetzt mal an, weil die Eichen müssten jetzt eigentlich auch austreiben. Die sind ganz besonders vorsichtig, kommen sehr spät, aber jetzt ist der Mai doch schon weiter fortgeschritten. Warte mal, jetzt gucken wir mal durch hier. Ich will aber genau wissen, wo haben wir denn hier eine Eiche? Einen Augenblick, ihr Lieben. Das werden wir jetzt überprüfen. Da. Ja. Aber wirklich, man sieht, also die sehen noch ein bisschen kahl aus, aber wenn man genau hinguckt, das sieht man jetzt hier auf meinem Video. Ihr könnt es ja auf YouTube sehen, wisst ihr, kann man es aber, glaube ich, kaum erkennen. Aber die treiben jetzt auch aus. Ah, okay. Also die trauen sich jetzt auch. Aber das Ganze, nochmal, das ganze System reagiert. Also ich finde das eher ermutigend. Und die ganzen anderen Ableitungen, auch meine, wie sich das organisiert, das sind Vermutungen, aber nochmal die Studienlage in Bezug auf das reagierende System, die sind sehr, sehr ermutigend, dass das alles gemeinsam reagiert, um sich resilienter aufzustellen. Also, ich finde das teilweise sehr sportlich, was forstliche Forschung, das ist übrigens für mich, ist das keine ökologische Forschung im strengeren Sinne, weil das Gesamtsystem nicht betrachtet wird, forstliche Forschung wird teilweise recht einseitig. Und es kommt noch was anderes dazu. Wälder verborgen ja nicht nur Wasser, sondern Wälder sorgen ja für Wasser, sorgen für Regenwolken und speichern den ganzen Kram. Und da kommen wir mal zu einem Punkt, der auch viel zu wenig Beachtung findet. Ihr kennt das ja, diese Geschichte. Unsere Waldböden, wenn die mit schweren Maschinen befahren werden, speichern die kaum noch Wasser. Ja? Und Das ist einer der Hauptmangelfaktoren im Sommer. Also nicht Bäume, die Wasser verbrauchen, sondern Maschinen, die den Wasserspeicher kaputt fahren. Teilweise geht er ja um bis zu 95% zurück. Das Speichervermögen dieser wunderschönen Waldböden. Hier ist zum Glück noch keine Maschine drüber gefahren. Aber wenn da eine Maschine drüber fahren würde, geht das um bis zu 95% zurück. Und dann haben wir eben pro Quadratmeter im Untergrund nicht mehr 200 Liter Wasser gespeichert, sondern vielleicht nur noch 10. Und dann verbrauchen die Bäume das wertvolle Wasser. Diese bösen Schlingel. Nein, das sind natürlich die Maschinen, die den Tank kaputt gefahren haben. Und es kommt noch was weiteres dazu. Wenn ich durchforste, dann lichte ich auf, die Lufttemperatur steigt und höhere Lufttemperaturen bedeuten, dass die Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen. Das trocknet die Böden auch noch aus. Und das müsste man mal alles mit berücksichtigen. Ja? Also der Wasserstress in unseren Wäldern, der ist hausgemacht durch die Forstwirtschaft. Und überall dort, wo ich nicht eingreife, sehen wir den Wasserstress nicht oder gar nicht. Und das führt dann zu so bizarren Meldungen. Ihr habt es vielleicht gehört. Es hätte in Deutschland zu wenig geregnet. Weiß ich gar nicht. Habe ich das in der letzten Podcast-Folge schon mal erwähnt? Ich glaube nicht. Ich sage es einfach nochmal. Nee, ich glaube, ich habe es nicht erwähnt. Könnte man überall lesen, es hat zu wenig geregnet in Deutschland, bla bla bla. Es regnet nicht so wenig. Wir leiten das Wasser nur zu schnell aus der Landschaft ab. Also wenn die Böden durch Befahrung, gerade die landwirtschaftlichen Böden sind ja ganz besonders betroffen, wenn die Böden durch Befahrung kaum noch Wasser speichern, dann sickert das nicht ein, sondern bleibt stehen. Und wenn wir ein bisschen Gefälle haben, fließt es halt ab. In die nächsten Gräben, in den nächsten Bach, in den nächsten Fluss. Wir leiten es einfach schnell aus der Landschaft ab. Es kann nicht mehr in den Speicher rein und dort für den Sommer als Vorrat bleiben. Und im Winter hat es in den meisten Gegenden Deutschlands genug geregnet, ja. Und auch so haben wir insgesamt ganz gute Niederschläge. Aber wenn die Böden das nicht aufnehmen, die Böden brauchen einfach ein Vielfaches der Zeit, um durch diese verdichteten Schichten das Wasser langsam einsickern zu lassen. Diese Zeit hat man bei Starkregen nicht. Ja, und dann verschwindet das Wasser aus der Landschaft. Und wenn es dann nicht mehr genug Nachschub gibt im Sommer, dann trocknen Landschaften halt innerhalb weniger Wochen ganz stark aus. Also ich sehe es ja bei unserer Pferdeweide auch. Wir hängen ja quasi mit drin in der Bodenverdichtung. Also jeder, der Tiere hält, also Weidetiere, ist da irgendwo mit im Club. Ich auch. Das sind zwei alte Pferde, die wir haben. Und da sieht man das. Da wird der Boden schon ganz rissig. Und hier, ist alles feucht. Wir gucken uns das mal an. Also hier, es ist unfassbar, wie nass der Boden. Also ist wirklich... Es ist eine Freude zu sehen, wie feucht dieser Boden ist. Unglaublich. Ja, ich mache es mal wieder drüber, das Laub. Es ist ja gleichzeitig eine Verdunstungs... Oh. Wenn man hier durch den Hang läuft, es ist schon ein bisschen anstrengend. Ne? So, wir stehen geblieben. Ja, also der Wasserspeicher hier funktioniert ganz hervorragend. Um diesen Wald mache ich mir gar keine Sorgen. Also die haben es noch richtig gut drauf. Also nochmal, es hat nicht zu wenig geregnet, sondern wir haben als Gesellschaft zu viel Wasser aus der Landschaft abgeleitet. Wir sollten das stoppen. Das ist natürlich ganz schwer, weil man solche Böden kaum regenerieren kann. Aber die Ableitung, die man da drauf trifft, wir kommen nochmal auf die einzelne Buche zurück, dass Bäume Wassersäufer seien, das hört man leider immer, immer wieder. Und das führt dann eben zu so bizarren Vorschlägen, man dünnt doch Wald besser aus. Dann hat man weniger Wassersäufer und das Bodenwasser pro Kopf oder pro Baum ist dann eben wesentlich mehr vorhanden. Es müssen sich weniger Bäume den Wasservorrat teilen. Das ist doch pro Baum besser. Und das verkennt eben völlig, dass intakte Waldökosysteme Wolken erzeugen und den Nachschub selber organisieren. Also das musste mal gesagt werden. Wir haben übrigens, kann ich nochmal erwähnen, ich verlinke das auch hier unten, das Econix-Institut mit dem Grünfeucht-Kühl-Index. Das Econix-Institut ist ein neuer Think Tank, in dem ich auch Mitglied bin. Und wir haben es gerade in der Veröffentlichung, aber das gibt es schon auf der Homepage. Ich verlinke dir, wie gesagt, den Grünfeucht-Kühl-Index. Und da sieht man, wo wir in Deutschland arbeitende Ökosysteme haben, also intakte Wälder. Dort ist es kühler, dort ist es feuchter. Und wo diese arbeitenden Ökosysteme ramponiert sind oder fehlen, also Schrägstrich Kiefernplantagen, Kahlschläge, was auch immer, oder es sind gar keine Wälder mehr vorhanden, nur riesige landwirtschaftliche Flächen. Überall dort prangt diese Karte statt in grün, in knalligem Rot, weil diese Landschaften austrocknen und auch immer heißer werden. Und dann sieht man eben sehr schön die Zusammenhänge zwischen funktionierenden Wäldern, die müssten ja, wenn die alle Wassersäufer sind und das wertvolle Wasser verbrauchen, dann müssten die ja alle rot sein auf dieser Karte. Aber das sind die Bereiche, die schön saftig grün eingefärbt sind, wo es eben funktioniert, wo es noch genug Regen gibt, genug Feuchtigkeit und wo es auch schön kühl ist. Also totgesagt, ihr leben länger. Lasst euch nicht die Buchen ausreden. Und ihr wisst ja, Buche ist die Leitbaumart bei uns. Also wenn wir von Buchenwäldern reden, reden wir von großen Ökosystemen, die, also hier in dem Beispiel, wo ich jetzt stehe, da kommt Eiche vor, da kommt Hainbuche vor, da kommt Ahorn vor, da kommt Esche vor, da kommt Erle vor, da kommt Weißtanne vor, da kommt Weißdorn vor, ist ja übrigens im Wald auch eine Baumart und keine Strauchart. Es kommen hier so ganz, ganz viele Baumarten vor, aber die Buche ist die Leitbaumart, ne? Also das ist die häufigste Baumart von Natur aus hier und deswegen sagt man, das ist die Leitbaumart, weil die das Ökosystem so von Rhythmus her quasi so ein bisschen bestimmt. Ja, ihr Lieben, also ich musste einfach mal auf diese Studie reagieren. Wir haken bei sowas natürlich auch immer nach. Wie sieht es denn aus? Und ja, also das Ergebnis habt ihr jetzt gerade mitgeteilt bekommen. Forschung ist gut. Es ist immer wichtig, das einzusortieren. Also die Studienergebnisse selber, das sind Fakten, wenn die Studie gut gemacht ist. Und das wird selbstverständlich unabhängig begutachtet, bevor eine Studie veröffentlicht wird. Das sind Fakten. Das ist auch ganz wichtig, auch beim Thüneninstitut. Die machen schon auch gute Forschung, die haben auch gute Fakten. Die haben wirklich auch gute Fakten. Wenn dann Meinung dazu kommt, das muss man halt unterscheiden. Und das kennzeichnen manche Leute aus diesem Institut meiner Meinung nach nicht gut genug. Und Laien könnten dann denken, ach, das gehört zu dieser Forschung. Das ist aber aus meiner Sicht ein wissenschaftlicher Fehler und zwar kein kleiner. Ne, weil das wird alles in einen Topf geworfen. Und wenn man das dann kritisiert, dann heißt es, ja, man weiß ja gar nicht mehr, wem man glauben kann. Der Peter hat gesagt, das ist alles Quatsch. Nein, das mache ich nicht. Die eigentliche Studie, die habe ich auch hier verlinkt, also die Pressemitteilung des Thüneninstituts, die kann man besser lesen als die Studie, die ist einwandfrei, aber die Ableitung nicht. Ne? Und das versuche ich eben immer wieder so ein bisschen einzuordnen, die Leute sozusagen podcastmäßig bei den Ohren zu ziehen und sagen, Leute, ihr müsst aufpassen, ein bisschen vorsichtiger sein, was ihr äußert, sonst untergrabt ihr die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft. Und das ist ganz, ganz schlecht. In Zeiten mit Fake News und ne, Meinungen, Fakten, das wird alles durcheinander gemischt. Nein, wir müssen das ganz, ganz sauber auseinanderhalten. Und wenn wir das sauber auseinanderhalten, dann wissen wir, unseren Wäldern, echten Wäldern geht's gut. Unsere echten Wälder reagieren auf die neuen Herausforderungen. Und wir beobachten sie dabei, wir begleiten sie dabei und lassen sie hoffentlich weitestgehend in Ruhe. Weil, mal ganz ehrlich, wenn es drauf ankommt, was ist wichtiger, Holz oder Wasser? Ich würde sagen Wasser. Ohne Wasser sind wir innerhalb von 3 Tagen tot. Ohne Holz nicht. Und es geht ja auch gar nicht um entweder oder, sondern weniger Holz, mehr Wasser, mehr Kühlung. Da muss es in Zukunft hingehen. Dazu haben wir auch schon einige Beispiele gebracht, aber das ist ein anderes Thema, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Ich wollte heute, wie gesagt, diese Studie mal einordnen und die daraus folgenden Aussagen des Institutsleiters, das habe ich hiermit gemacht und wünsche euch weiterhin viel Freude am diesjährigen Frühling. Tschüss!